Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Schönen guten Tag. Und auch bei uns heute das hier im Programm.
Der beste Schutz natürlich gegen Niedriglöhne und gegen Ungleichheit sind starke Gewerkschaften, ist eine starke Tarifbindung. Dafür setzen wir uns ein, Seite an Seite mit den Gewerkschaften. Als Untergrenze aber brauchen wir einen Mindestlohn. Auch den hat Andrea Nahles als Arbeitsministerin eingeführt, erstritten, umgesetzt. Viele Konservative und Liberale haben damals geunkt, die Welt würde untergehen. Das war wirklich sagenhaft. Die Welt ist nicht untergegangen. Aber er ist eben noch viel zu niedrig. Und deswegen brauchen wir einen Mindestlohn von mindestens 12 Euro.
Saskia Esken in ihrer Bewerbungsrede für den SPD-Vorsitz. Wirtschaftspolitik spielt auf dem Parteitag der Sozialdemokraten eine Rolle. Wir sprechen gleich an der Börse darüber. Außerdem, jetzt ist es amtlich, die Behörden in Deutschland sind besser als ihr Ruf. Das zumindest zeigt eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes zur Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen. Und die EU-Kommission hat die Rettung der NordLB durchgewunken. Als erstes schalten wir nach Frankfurt. Da ist für uns im Börsensaal heute Ulrich Barth. Und besonders im Fokus steht dort bestimmt der saudische staatliche Ölkonzern Saudi Aramco, der bekannt gegeben hat, wie viel Geld er bei seinem Börsengang nächste Woche einnehmen will.
Ja, das stimmt. Das kann ja wirklich keiner ignorieren, eigentlich nirgendwo. Allein schon wegen der schieren Größe. Das ist der teuerste Konzern der Welt. Der hat jetzt gerade mal 1,5% der Aktien verkauft. Das ist wirklich nicht viel für einen Börsengang. Und das hat schon 25,6 Milliarden Dollar ergeben, die Saudi Aramco damit einnimmt. Und das ist der größte Börsengang aller Zeiten. Ein bisschen knapp. Alibaba vor einigen Jahren, als die zum ersten Mal an die Börse gingen, da war das etwas über 25 Milliarden. Generell war das Interesse von ausländischen Investoren eher mau. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum nur 1,5% an die Börse gebracht worden sind, statt ursprünglich wie geplant 5%. Das hätte dann rund 100 Milliarden an Einnahmen gegeben. Das könnte natürlich später noch folgen. Mit dieser Bewertung mit 8,50 Dollar pro Aktie ist Saudi Aramco rund 1,7 Billionen Dollar wert. Das sind 1.700 Milliarden Dollar. Das ist eine ganze Menge. Die Menge hier geteilt, wenn man mit Leuten spricht, wegen des Regimes und den Menschenrechtsverletzungen im Land lehnen das viele ab. Andere sagen, oh doch, Öl wird noch lange gebraucht und da müsse man sich das einfach angucken. Die OPEC in Wien, die gibt Saudi Aramco eine kleine Mitgift für den Weg an die Börse. Gestern der Beschluss, die OPEC und andere Förderländer drosseln ihre Produktion deutlich in den ersten 3 Monaten des Jahres 2020.
Das also der Blick auf den Ölmarkt. Gucken wir auf den Aktienmarkt. China hebt Zölle auf einige Soja- und Fleischlieferungen aus den USA auf. Ja, der Handelsstreit bewegt die Kurse immer wieder. Ist das heute ein Hoffnungsschimmer?
Das könnte der Grund sein, warum die Kurse sich einigermaßen halten. Aber als Aufbruchssignal, glaube ich, versteht das hier niemand. Denn die Unsicherheit im Handelsstreit USA-China, die wird ja noch andauern. Am 15. Dezember kommt dann eine Hürde. Da könnten neue US-Strafzölle in Kraft treten oder auch nicht. Und neue Daten aus der deutschen Industrie, die waren doch überraschend schwach. Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion zuletzt so stark heruntergefahren wie seit 10 Jahren nicht mehr. Nicht gerade Futter für große Sprünge an der Börse. Der DAX mit mageren 0,1%. Das sind in Punkten 19 Punkte bei 13.073. Immerhin über der Marke von 13.000 Punkten im Moment.
Und dann schauen wir noch auf die sicherlich ungewöhnlichste Übernahme an der Börse seit langem. Der österreichische Sensorspezialist AMS will Osram übernehmen. Und das ist wirklich eine knappe Kiste gewesen. Um Mitternacht lief das Angebot an die Aktionäre aus. Gibt es Neuigkeiten oder wird noch gerechnet?
Es wird noch gerechnet. Es steigt noch kein weißer Rauch auf, aber auch kein schwarzer. Die Aktionärsstimmen müssen eben erst ausgezählt werden und das kann dauern. Beim letzten Stand, den wir von gestern kannten, also weit vor Mitternacht, fehlten noch 15%. Unmöglich zu sagen, wie es ausgeht. Wir müssen einfach abwarten. Möglicherweise bis Montag oder Dienstag könnte das sein. AMS hatte Aktionären ein nachgebessertes Übernahmeangebot vorgelegt. Und das bewertete Osram mit 4,6 Milliarden Euro. Die Osram-Aktie im Moment bei, wo ist sie? 38,64 €, ein Plus für den Tag von 0,8%, aber ist doch deutlich so rund 2 Euro unter dem Angebotspreis von AMS.
Bevor wir gleich auf die große Politik gucken, noch die Frage, wie sich der Euro, deutsche Staatsanleihen und der Goldpreis entwickeln.
Ja, der Euro, der ist bei knapp einem US-Dollar 11. Am Rentenmarkt gab es Schwankungen in beide Richtungen in geringem Umfang, sodass die Umlaufrendite unverändert geblieben ist bei minus 0,32%. Und der Goldpreis ist im Moment bei 1.476 Dollar. Das ist gegenüber gestern quasi unverändert.
Dann also jetzt zum SPD-Parteitag in Berlin, der läuft. Und der hat auch die Wirtschaft auf den Plan gerufen.
Das stimmt. Ich hätte gerne jetzt mit einem Gesprächspartner gesprochen. Der ist leider hier noch nicht eingetroffen. Insofern können wir gerne über die Erwartungen der Wirtschaft sprechen, Frau Hane, was im Vorfeld gesagt worden ist.
Ja, besonders hat sich ja der BDI durch Äußerungen hervorgetan und davor gewarnt, die Klimapolitik und die Steuerpolitik zu verschärfen.
Das stimmt, denn der Dieter Kempf, der BDI-Chef, er sagt, dass mit der Neuverteilung der Besteuerungsrechte und der globalen Mindestbesteuerung hohe administrative Zusatzbelastungen und eine Doppelbesteuerung der Unternehmen drohten. Und zudem drohen Steueraufkommensverluste in Deutschland und erhöhte Rechtsunsicherheit. Und er sagt auch ganz klar, eine Quote für E-Autos, die sei überflüssig, die bringe kein zusätzliches E-Auto auf die Straße. Und er legt nochmal nach in Sachen Strompreise, geht also auch mit der Energiepolitik, der beabsichtigten, geplanten Energiepolitik, die die SPD mit ihrem Leitantrag formuliert, ins Gericht und sagt, diese Forderung der SPD sei Wohlfeil. Ohne konkrete Konkretisierungen bliebe das eine Floskel.
Herr Barth, Sie berichten jetzt schon seit vielen Jahren von der Börse in Frankfurt. Was sagen Sie, deckt sich das so in großen Teilen wahrscheinlich mit dem, was Wirtschaftswissenschaftler, Ökonomen, Analysten zu solchen Forderungen sagen?
Das ist interessant, denn viele Wirtschaftswissenschaftler, aber auch die Forderungen decken sich jetzt zunehmend auch mit dem, was die Gewerkschaften sagen. Die Gewerkschaften haben natürlich eine andere Politik in Sachen Energie oder Klima, aber die Wirtschaft fordert auch Investitionen und sie sagt, dass der Spielraum da ist. Das fordern auch immer mehr Wirtschaftswissenschaftler und eben auch die Gewerkschaften. Und im Moment gibt es gerade einen aktuellen Bericht, dass der Haushaltsüberschuss um die 50 Milliarden Euro schwer sein wird. Also alle Welt sieht einen finanziellen Rahmen und alle Welt sieht natürlich auch, oder viele sehen natürlich auch Investitionsbedarf, der nicht nur Geld kosten würde, sondern der die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft erhöhen würde, der die Bildung verstärken würde und die Mobilität der Deutschen, wenn Straßen oder Gehwege oder Fahrradwege verbessert werden.
Danke, Ulrich Barth, für improvisierte Informationen und Einordnungen zum SPD-Parteitag nach Frankfurt. Die Behörden in Deutschland sind offenbar besser als ihr Ruf, zumindest im Schnitt. 83% der Bürger und Unternehmen sind mit den Dienstleistungen der Ämter zufrieden. Das hat eine Untersuchung des Statistischen Bundesamts ergeben. Die Details zeigen, in Sachen Amtsdeutsch und digitale Behördengänge bleibt aber der Aufholbedarf groß. Johannes Kuhn.
2700 Firmen ließ das Statistische Bundesamt für den nun veröffentlichten Lebenslagenbericht befragen. Konkret bewerteten die Betriebe ihre Erfahrungen mit Behörden anhand von 10 verschiedenen Situationen, von der Gründung über Ausschreibungsverfahren bis zur Geschäftsaufgabe. Das Ergebnis? Bei Ausbildung, Arbeitssicherheit und Import-Export erhält die Verwaltung besonders gute Noten. Teilweise weniger erfreulich sind die Erfahrungen bei der Einstellung von Beschäftigten sowie mit Finanzen und Steuern. Das größte Frustrationspotenzial schlummert in Baufragen, sagt Christian Zipse vom Statistischen Bundesamt.
Die Situation des Baus einer Betriebsstätte, da sind viele betroffene Unternehmen sehr unzufrieden mit der Verständlichkeit der Vorgehen, der Vorgaben und der Prozesse bei den Aufsichtsbehörden.
Verständlichkeit der Amtssprache kritisieren die Firmen am stärksten. Insgesamt stellen die Unternehmen den Behörden aber ein gutes Zeugnis aus. Vor allem Vertrauen und Unbestechlichkeit werden als Stärken genannt. Der Lebenslagenbericht fragt allerdings nur nach Erfahrungen mit einzelnen Dienstleistungen, nicht danach, wie Firmen die Regulierung insgesamt wahrnehmen. So kritisiert der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft anlässlich der Studie, dass insgesamt noch zu viel Bürokratie herrsche. Hendrik Hoppenstedt, als Staatsminister im Kanzleramt für den Bürokratieabbau zuständig, räumt ein, dass in der Summe der Auflagen viel Frustrationspotenzial steckt.
Wir haben einfach sehr viele Quellen von Rechtsetzung. Das beginnt bei den Kommunen, geht über die Länder, über den Bund, die EU, aber auch die berufsständischen Einrichtungen, wenn ich jetzt mal den Handwerker nehme, tragen natürlich dazu was bei. Und diese Kumulation, diese Menge von unterschiedlichen Regelungen, die auf die Leute einschlägt sozusagen, die führt dann zu dieser Frustration.
Der Lebenslagenbericht, der im zweijährigen Turnus erscheint, bietet Unternehmen auch die Möglichkeit zu konkreter Kritik, die dann aufgearbeitet wird. Dies sei nach den ersten beiden Ausgaben bereits geschehen, so Hoppenstedt.
Ein praktisches Beispiel ist zum Beispiel das Thema Gewerbesteuerbescheide. Da ist es ja so, dass die Kommunen die ausstellen. Und das führt dann bei großen Unternehmen oder Unternehmen, die jedenfalls mehrere Betriebsstätten haben, dazu, dass die Gewerbesteuerbescheide alle sehr unterschiedlich sind, dass sie damit auch nicht automatisiert bearbeitet werden können. Und wir haben jetzt sozusagen über diese Lebenslagungsbefragung klare Verbesserungsvorschläge.
Ein Punkt, mit dem Bürger wie Unternehmen gleichermaßen unzufrieden sind, ist die Möglichkeit zur digitalen Abwicklung von Behördenangelegenheiten, E-Government genannt. Die Schwäche ist bekannt. Bis 2023 will die Bundesregierung deshalb gemeinsam mit den Ländern 575 Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert haben. Der FDP-Digitalpolitiker Manuel Höferlin warnt davor, dabei nur oberflächlich vorzugehen.
Es hilft nicht nur die äußere Schale, also die Dienstleistung zum Bürger, zum Unternehmen hin verändern, sondern man muss Verwaltungen insgesamt digitalisieren und die Prozesse darin neu aufsetzen. Es reicht nicht, in Zukunft statt auf Papier was auf PDFs zu machen. Und das fehlt völlig.
Der Studie zufolge nutzen zwar inzwischen 60% der befragten Unternehmen das Internet, um mit Behörden zu kommunizieren, Telefon und Brief sind allerdings weiterhin die gängigeren Wege.
Johannes Kuhn berichtete. Wenn Schiffe in Schieflage geraten, ist das oft kein gutes Zeichen. Vor einigen Jahren dann ist gleich die komplette Schifffahrtsbranche in Schieflage geraten. Schlechte Nachrichten für die Banken, die Kredite für die Unternehmen ausgegeben hatten. Zum Beispiel die NordLB. Die soll jetzt gerettet werden. Den Plan haben die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gefasst, zusammen mit den Sparkassen. Sie wollen 3,6 Milliarden Euro zuschießen. Als zuständige Behörde hat die EU-Kommission diesem Manöver gestern Abend zugestimmt. Reaktionen aus Niedersachsen hat Alexander Budde.
Als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer stabilen und rentablen Bank wertet Niedersachsens Finanzminister Hilbers die Zustimmung aus Brüssel. Über Monate hatte der CDU-Politiker mit den Eigentümern über das Finanzierungsmodell zur Rettung der NordLB verhandelt und sieht sich nun bestätigt. Wettbewerbskommissarin Vestager kann in den geplanten Maßnahmen keine unerlaubte staatliche Beihilfe erkennen, zumal die Bank 350 Millionen Euro Garantiegebühren an das Land Niedersachsen zahlen wird.
Und wir haben, was die Garantien angeht, auch die Bestätigung bekommen, dass das marktkonforme Gebühren sind, dass also auch ein fremder Dritter diese Garantien abgeben würde. Damit haben wir unseren Plan, den wir angestrebt haben, in allen Bereichen bestätigt bekommen.
Niedersachsen will der Bank bis Ende des Jahres über zwei Beteiligungsgesellschaften rund 1,5 Milliarden Euro an Barkapital zur Verfügung stellen. Hinzu kommen Bürgschaften für bestimmte Portfolien, überwiegend aus den Geschäftsbereichen der Schiffs- und Flugzeugfinanzierung. Vom Land Sachsen-Anhalt kommen weitere 200 Millionen Euro, von der Sparkassenfinanzgruppe rund 1 Milliarde Euro. Der neue Geschäftsplan für die NordLB sei von zahlreichen Experten durchgerechnet, versichert Hilbers vor Journalisten in Hannover. Brüssel, EZB und Finanzaufsicht billigten den 5-Jahres-Plan, der eine erhebliche Umgestaltung und Verkleinerung der Bank bei einer annähernden Halbierung der Belegschaft vorsieht.
Wir werden erheblich profitabler sein, die Cost-Income-Ratio wird deutlich sinken, insbesondere auch dadurch, dass wir massiv Personal abbauen, aber damit sichern wir auch 3000 Arbeitsplätze. Wir sind regionaler fokussiert, wir sind redimensioniert und wir sind mit weniger Risiko ausgestattet.
Die Kernarbeit der Neuausrichtung stehe noch aus, betont Hilbers. Mit dem Signal aus Brüssel bleibe die Bank öffentlich-rechtlich. Sie könne nach dem schrittweisen Ausstieg aus dem Geschäftsfeld Seeverkehr noch mehr als bislang auch kleine und regionale Unternehmen stärken.
Uns ist auch wichtig, dass wir die Bereiche weiter bedienen, wo wir auch unsere Kernelemente haben, dass wir so weiter im Agrarbusiness sind, dass wir weiter starke Ansprechpartner des Firmenkundengeschäft für den Mittelstand sind in Niedersachsen.
Kritik an den Rettungsplänen kommt erneut von den Grünen im Niedersächsischen Landtag.
Das ist die dritte Kapitalerhöhung in 15 Jahren. Diesmal wieder ein Milliardenbetrag und milliardenschwere Garantien.
Grund zum Jubeln sieht der haushaltspolitische Sprecher der Grünen Ratsfraktion Stefan Wenzel nicht. Zwingend müssten Ursachen und Verursacher der jüngsten Krise ausgemacht und stille Teilhabe an den Rettungsplänen beteiligt werden. Und Wenzel warnt:
Das Geschäftsmodell ist nach wie vor eins, was sehr, sehr schwierig ist. Die Zinssituation wirkt sich aus. Die neuen Herausforderungen bei der Digitalisierung sind für alle Banken extrem herausfordernd. Und ich glaube, dass die NordLB es auch mit dieser Kapitalstützung extrem schwer hat, hier im Markt zu bestehen.
Binnen weniger Tage soll der Staatsvertrag mit dem Land Sachsen-Anhalt als Miteigentümer der Norddeutschen Landesbank unterschrieben werden.
Alexander Budde aus Hannover. Kennen Sie das Wort Momager? Eine Zusammensetzung aus dem englischen Kursewort für Mutter, Mom, und dem Wort Manager. Eine der bekanntesten und wohl auch erfolgreichsten Momager der Welt ist Kris Jenner, ehemals Kris Kardashian. Und bei den Nachnamen klingelt es vielleicht. Der Jenner-Kardashian-Clan ist eine der bekanntesten US-amerikanischen Familien überhaupt. Parallel zur seit rund 10 Jahren laufenden Familien-TV-Serie ist das Vermögen der 8 Kinder in inzwischen unvorstellbare Dimensionen gewachsen. Unsere Los Angeles-Korrespondentin Katharina Wilhelm stellt das Kardashian-Imperium in unserem Firmenporträt vor.
In den USA kennt fast jeder die Kardashians, die wohl berühmteste TV-Familie hierzulande. Und natürlich die Fernsehshow Keeping Up with the Kardashians.
No, that is not cute.
I need someone to make me laugh.
Der Zuschauer hat dort Einblick in das Familienleben der Kardashian- und Jenner-Familie. Eine Patchwork-Familie mit 8 mittlerweile sehr erfolgreichen Kindern. Angefangen von Kim Kardashian, Internetstar und Frau von Rapper Kanye West, Kendall Jenner, ein hochbezahltes Topmodel, bis Kylie Jenner, die vom Forbes Magazine kürzlich zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten gekürt wurde. Okay, aber eins nach dem anderen. Am Anfang stand Robert Kardashian, ein armenisch-amerikanischer reicher Unternehmer, der vor allem als Anwalt im Mordprozess des ehemaligen Footballstars O.J. Simpson in Erscheinung getreten ist. Aus seiner Ehe mit Ehefrau Kris entstammen 4 Kinder, die alle den Nachnamen Kardashian tragen. Die Ehe zerbrach. Robert Kardashian starb 2003 an Krebs. Aber Kris fand einen neuen Ehemann, den Olympiaathleten Bruce Jenner. Aus dieser Ehe gehen 2 Kinder hervor. Kris Jenner erzählt in einem Interview mit CBS, sie habe damals wenig Geld gehabt, aber viele Kinder, die auf eine Privatschule gingen.
We got married and we didn't have a lot of money, but we had a lot of kids and everybody was in private school. And I was like, we got to figure this out.
Kris Jenner entdeckt also ihr Marketingtalent, baut zunächst Ehemann Bruce als Motivationssprecher auf. Nachdem aber ein Sexvideo ihrer Tochter Kim Kardashian viel Aufmerksamkeit in der Boulevardpresse bekommt, wittert sie offenbar eine Chance und fängt an, ihre Tochter zu managen. Mit vollem Erfolg. Offenbar sind viele interessiert an der frechen, aber auch sehr hübschen Kim.
Kim, would you stop taking pictures of yourself? Your sister's going to jail.
Schließlich schlägt die Mutter selbst das Reality-TV-Format vor und vermarktet alle ihre Töchter. Die Kardashian und Jenners gehören zu den ersten, die schnell lernen, wie man mit Social Media Geld verdient. Meine Töchter verlangen alle eine Gebühr, wenn sie ein Produkt bewerben sollen, erklärte Mutter Kris Jenner gegenüber CBS.
A fee for Facebook, a fee for, you know, they have a fee schedule. It's definitely 6 figures.
6-stellige Summen seien es schon, die Kim, Kylie oder Kendall verlangten, wenn sie Cremes, Kaugummis oder Fitnessgeräte vermarkten. Ihre Töchter haben Millionen Follower auf Instagram. Kim Kardashian führte die Rangliste jahrelang an. Ihr Marktwert soll bei $350 Millionen liegen. Mutter Kris Jenner soll selbst einen Marktwert von etwa $50 Millionen haben. Vom Gehalt ihrer Töchter behält sie selbst jeweils 10% ein. Am weitesten gebracht hat es Kylie Jenner. Das jüngste Familienmitglied hat eine eigene Kosmetikmarke auf den Markt gebracht, die sich vor allem bei Teenager-Mädchen wie geschnitten Brot verkauft.
We have this liquid lipstick and this is in the shade.
Everyone's always talking about the new colors and the new products that are coming out.
Die Kardashians und Jenners verkaufen aber nicht nur ein Schönheitsideal oder die passenden Produkte, um so auszusehen wie sie. Sie wissen auch, wie man Drama inszeniert. Von Kim Kardashians erster Hochzeit bis zu den Babys, die sie mit dem erfolgreichen Rapper Kanye West bekommen hat, dürfen Zuschauer an allem teilhaben, sofern sie für den Bezahlsender E! Entertainment Geld bezahlen. Aber nicht nur die Frauen des Clans haben einen Sinn für das Dramatische, auch der ehemalige Goldmedaillengewinner Bruce Jenner, mittlerweile geschieden von Kris Jenner, hatte 2015 öffentlich gemacht, dass er eine Transfrau sei und sich nun Caitlyn nennt.
Yes, I am a woman.
Auch dieses sehr persönliche Bekenntnis wurde in der Reality-Show thematisiert und per Social Media und in Magazinen bis hin zum Buch auch zu Geld gemacht. Was bleibt bei all den Inszenierungen ums Persönliche, um die Figur, um die Familie? Oberflächlichkeit wird dem Familienclan vorgeworfen. Sie seien dumm oder ungebildet. Doch der Einfluss der Kardashians reicht nun schon bis ins Weiße Haus. Kim Kardashian und ihr Mann Kanye West sind gern gesehene Gäste bei Donald Trump. Kim hat sich mehrfach für die Reform des US-Strafrechts eingesetzt und für die Begnadigung einer Frau, die wegen eines kleinen Deliktes eine lebenslange Haftstrafe verbüßen sollte. Sie wurde von Trump begnadigt. Vor kurzem verkündete Kim Kardashian außerdem, dass sie eine Karriere als Anwältin in Betracht ziehen würde. Einen großen Unterstützer hat sie dabei bereits. Präsident Donald Trump, der ihr attestierte, sicherlich eine erfolgreiche Anwältin zu werden.
Soon she'll be one of the most successful lawyers. I hate to tell all my lawyers back there. But I knew her father and I tell you, she's got good genes, that I can tell you.
Damit würde sie zumindest in die Fußstapfen ihres Vaters Robert Kardashian treten.
Ein Filmporträt von Katharina Wilhelm. Und jetzt harter Themencut. Trotz des jüngsten Vorstoßes vom Bundesfinanzminister Olaf Scholz konnten sich die Euro-Finanzminister gestern nicht auf ein europäisches Sicherungssystem für Bankguthaben einigen. Das beschäftigt die Kommentatoren der Wirtschaftspresseschau und die hatten schon damit gerechnet.
Die Minister hätten nicht einen ihrer Arbeitsaufträge zur Vertiefung der Währungsunion abgearbeitet, notiert die Börsenzeitung. Scholz' Vorstoß schien zunächst frischen Wind in die schon so lange festgefahrenen Debatten gebracht zu haben. Im Endeffekt haben aber wohl die vielen, zum Teil schwer zu erfüllenden Nebenbedingungen, die für mehrere Euro-Staaten nicht akzeptabel waren, die Blockaden nur noch fester gezurrt. Sollte Scholz dies von vornherein so kalkuliert haben, dann wäre sein Plan nun aufgegangen. Aus Sicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung spricht vieles dafür, dass die Initiative von Scholz von vornherein eine Finte war. Denn der Minister konnte nicht nur den Widerstand seines Berliner Koalitionspartners einkalkulieren, es war auch klar, dass die vielen Punkte, die er zusammen mit der Einlagensicherung verhandelt wissen wollte, in etlichen Mitgliedstaaten auf wenig Gegenliebe stoßen würden. Sein eigentliches Ziel scheint der Minister aber erreicht zu haben. Nicht mehr er gilt als der Einlagensicherungsblockierer, sondern Kollegen aus anderen Ländern. Das Handelsblatt hält fest: Der Vorgang offenbart erneut die tiefen Gräben in der Währungsunion. Selbst kleinste gemeinsame Nenner scheinen kaum noch möglich. Die umstrittenen Reformen sind aber kein Selbstzweck. Sie dienen dazu, den Euro zu stärken. Die Währung ist immer noch ein Zwerg im Vergleich zum US-Dollar. Die Krise um das Iran-Atomabkommen hat das gerade wieder gezeigt. Wenn die Euro-Gruppe keine Reformen zustande bringt, wird der Euro so ohnmächtig bleiben, wie er ist. Die sogenannten Cum-Ex-Aktiengeschäfte mit einmal gezahlten, aber mehrmals rückerstatteten Steuern sind nach Auffassung des Bonner Landgerichts keineswegs legal, sondern strafbar. Das machte die Kammer bereits vor der Urteilsverkündung deutlich. Die Süddeutsche Zeitung prophezeit: Es wird ein Musterurteil werden, ein letztes Warnsignal für jene Teile der Finanz- und Juristenbranche, die ihre Erfüllung darin sehen, den Fiskus auszutricksen oder zu schröpfen, die sich aus Gier am Gemeinwohl vergehen, der Gesellschaft schaden. Und noch eines wird das Urteil sein, eine Mahnung an die Politik, endlich ohne Wenn und Aber vorzugehen gegen Steuerdiebe und Steuerschlupflöcher rasch und konsequent zu schließen.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag endet. Deutschland heute schaltet gleich ab 14.10 Uhr unter anderem nochmal zum SPD-Parteitag. An dieser Stelle verabschiedet sich Silke Hane. Danke für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage Tschüss.